ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete Tim Deisinger bis Ende September, also in dieser Folge und in der nächsten nochmal. Bei Was tun, Herr General, sprechen wir über den Krieg in der Ukraine, über die militärischen Entwicklungen und auch darüber, welche Auswirkungen dieser Krieg politisch hat in der Welt, in Europa und bei uns in Deutschland. Dafür ist uns wie immer der ehemalige NATO-General Erhard Bühler als Experte zugeschaltet. Guten Tag nach Berlin, Herr Bühler.
Ja, guten Tag nach Erl, guten Tag nach Leipzig.
Herr Bühler, wir sprechen heute natürlich über die russischen Drohnen, die in den polnischen Luftraum eingedrungen sind und dort abgeschossen wurden. Dazu werden wir sicher auch einige Hörerfragen zitieren, denn das war das Thema, zu dem uns die meisten Zuschriften erreicht haben. Das zeigt vielleicht auch die Bedeutung des Vorfalls. Wir sprechen auch, wie vergangene Folge angekündigt, über Manöver ein bisschen. Erstens eine Manöverserie auf NATO-Seite, die Ende vergangener Woche abgeschlossen wurde, und zweitens die gemeinsame Übung von Russland und Belarus Militär. Sapat nennt sie sich und hat ebenfalls kürzlich begonnen. Außerdem gehen wir auf die aktuelle Lage an der Front ein. Die Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 285 ist Dienstag, der 16. September. Es ist jetzt 12.10 Uhr. Veröffentlichung dann auch am späten Nachmittag, da wo Sie Ihre Podcasts hören. Herr Bühler, lassen Sie uns zunächst auf die Lage im Kriegsgebiet schauen, beginnend mit der Region Sumy. Also wir arbeiten uns da ja häufig von Nord nach Süd durch. Welche Kämpfe und oder Entwicklungen sind da bemerkenswert?
Also in der Region Sumy verteidigt die Ukraine insgesamt sehr erfolgreich. In einer beweglich geführten Verteidigung, auch durch Gegenangriffe, zum Beispiel jetzt am Wochenende im Westteil des besetzten Gebietes. Bei den russischen Militärbloggern ist eine gewisse Nervosität zu spüren. Also die von Putin angeordnete Pufferzone kann offenkundig nicht erreicht werden. Zumal von dem Gebiet in Sumy auch russische Truppen abgezogen wurden und in die Ostukraine verlegt worden sind.
Vielleicht nochmal ganz kurze Nachfrage zur Pufferzone. Wie groß müsste die werden und wie viel hätten Sie jetzt davon geschafft, wenn die Russen das durchsetzen wollen doch noch?
Ja, das hat er ja nicht genau gesagt, was er damit meint. Das ergibt sich aber wahrscheinlich aus der Reichweite der Artillerie und der Reichweite von Drohnen, dass man also versucht, so weit ins Land, in die Ukraine reinzugehen, dass die Ukraine von sich aus jenseits der Pufferzone keine Angriffe durchführen kann mit Artillerie oder mit Drohnen.
Aber mehr als die, wenn ich das jetzt hier grob mit dem Maßstab der Karte auf Deep State vergleiche, 5 bis 10 Kilometer, je nachdem, wo man den Streifen oder diese kleine Fläche misst, die die Russen dort erobert haben, müssten es schon sein.
So ist es.
Dann gehen wir in die Region Kharkiv. Liege ich da richtig, wenn ich sage, im nördlichen Einzugsgebiet der namensgebenden Großstadt Kharkiv, also bei Wovchansk vor allem, gibt es keine Fortschritte für Russland?
Nein, nach wie vor keine Fortschritte. Die Lage ist unverändert. Es finden Ortskämpfe statt, gerade in der Stadt Wovchansk, aber da gibt es keine Fortschritte.
Anders sieht das östlich aus von Kharkiv bei Kupiansk. Hier konstatiert das Institute for the Study of War einige Fortschritte der russischen Streitkräfte, die wohl auch auf eine spektakuläre Art und Weise zustande gekommen sein sollen. Die russischen Soldaten sollen nämlich durch eine Gasröhre angegriffen haben. Was können Sie dazu sagen?
Also es gibt dort wieder den Versuch, die Stadt von Nordwesten her zu umfassen. Hier haben die Russen durchaus wieder Fortschritte gemacht, nachdem sie vorher durch einen Gegenangriff der Ukraine zurückgeschlagen wurden. Insgesamt versuchen die Russen nicht nur die Umfassung, sondern auch in einem direkten Ansatz in kleinen Trupps bei Nacht in die Stadt einzusickern, sich dort festzusetzen, bis weitere Unterstützung eintrifft. Dies geschieht nach den Meldungen entgegen des Kriegsrechts auch in Zivil und natürlich bei Nacht. In diesem Zusammenhang haben sie auch eine mehrere Kilometer lange Gasleitung genutzt, die von einem Dorf im Nordosten der Stadt Kupjansk bis in die südwestlichen Stadtgebiete reicht. Das hat mutmaßlich 4 Tage gedauert, bis sie da durch waren durch diese Pipeline. Aber die Ukrainer haben das erkannt und sie haben diesen südwestlichen Ausgang aus der Pipeline unter Kontrolle, sodass die Gefahr erstmal abgewendet ist. Dennoch gibt es Sabotagetrupps, wie ich gerade sagte, die auf anderen Wegen in die Stadt eingedrungen sind. Und deshalb sagen manche Ukrainer auch, das Stadtgebiet insgesamt ist eine graue Zone. Also man kann nie ganz genau sagen, welche Straße, welcher Straßenzug, welcher Stadtteil ist nun unter welcher Kontrolle, sondern das ist eben eine graue Zone im Augenblick.
Aber vielleicht nochmal eine Nachfrage zu diesem Angriff durch eine Gaspipeline. Wie groß ist die? Und Sie haben gesagt, die haben mehrere Tage gebraucht. Kriechen die dann wirklich tagelang durch so eine Röhre oder wie darf ich mir das vorstellen?
Naja, die Röhre wird 80 Zentimeter, vielleicht 100 Zentimeter Durchmesser haben. Sie haben den Meldungen zufolge Rollbretter verwendet, auf denen sie sich fortbewegt haben. Und das dauert natürlich bei 4, 5, 6 Kilometer etwa. Das dauert seine Zeit.
Das ISW schließt aus dem Anwenden dieser Taktik, dass es den Russen offenbar gelänge, militärische Taktiklektionen, übersetze ich das jetzt mal frei, an der Front an die Soldaten weiterzugeben und so solche Angriffe zu ermöglichen. Was bedeutet das, dass man an der Front solche Taktiklektionen weitergibt und was für Vorteile hat das eventuell?
Naja, die schließen daraus, dass, weil es vorher schon mal passiert ist, dass man das dann weitergegeben hat an andere Frontabschnitte. Wir haben es schon gesehen bei Sucha, das ist in der Provinz Kursk. Wir haben es schon gesehen in Avdijewka. Wir haben es gesehen in Mariupol. Dass Russen also unterirdische Kanäle, Tunnels etc. oder wie hier in diesem Fall eine Gasröhre genutzt haben. Aber das ist ja nichts Grundsätzliches Neues. Das weiß jeder Infanterist, dass man im Kampf in Städten und Ortschaften immer auch unterirdische Bewegungsmöglichkeiten hat. Nicht nur für die eigene Truppe, sondern eben auch für den Angreifer. Und deshalb muss man genau wissen, was an der Oberfläche passiert, aber auch, was es unter der Oberfläche an Möglichkeiten gibt.
Es klingt aber für mich wie ja ein doch eher anstrengender Teil von solchen Einsätzen.
Ja, ich möchte es nicht machen, vor allen Dingen nicht durch eine Gasleitung, weil in einer Gasleitung, das wissen wir ja, das sind immer Reste von Gas, wenn die einige Zeit schon außer Betrieb ist.
Und das heißt, das hat halt so gesundheitliche Gefahren noch zusätzlich, denen die da ausgesetzt
sind. Absolut.
Wenn wir dann weiter wandern, an der Front nach Süden, gelangen wir an die Südgrenze des Oblasts Charkiw, beziehungsweise dann den Norden des Oblasts Donetsk, etwas nördlich von Liman. Was gibt's hier für aktuelle wichtige Entwicklungen, Herr Bühler?
Also in Liman gab es keine Bewegung in der letzten Woche, wohl aber etwas weiter südlich bei Siversk. Das ist unweit der Stadt Lysychansk. Lysychansk liegt ein paar Kilometer nur östlich. Wir erinnern uns, Lysychansk und Sverodonetsk, das ist diese Doppelstadt, die in den Jahren 22, 23 und heftigen Angriffen zu leiden hatten und letztlich auch erobert worden sind. Also dort bei Siversk, da gibt es kleinere Geländegewinne innerhalb eines großen Waldgebiets, das schon seit Monaten eigentlich umkämpft ist.
Dann blicken wir auf einen der Brennpunkte in den vergangenen Monaten, nämlich die Gegend um Konstantinivka. Dass die Russen dort ihre Truppen verstärken, war mehrfach in den vergangenen Folgen auch Thema. Zeichnen sich schon Folgen für die aktuelle Entwicklung an der Front dort ab?
Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist nach wie vor dieser Halbkessel, der nach Norden, also in Richtung Konstantinivka, offen ist. Hier versuchen die Russen aus Richtung Chassivja im Osten, aus Richtung Toretsk im Südosten und aus Richtung Südwesten anzugreifen. Hier ist die Marineinfanterie der Russen eingesetzt, die aus dem Bereich Sumy in diese Region verlegt worden ist. Also in der vergangenen Woche war das erfolglos. Allerdings ist die Versorgungsroute in der Stadt, die von Norden, also Richtung Kramatorsk, in die Stadt hineinläuft, unter massiver Bedrohung durch russische FPV-Drohnen, also ferngelenkten Drohnen. die bereits die Versorgung in der Stadt und vor allen Dingen auch die Evakuierung der verbliebenen Einwohner in der Stadt gefährdet.
Wie um Konstantinivka auch liegt ein, ich nenne das jetzt mal russischen Halbring, um das weiter westlich gelegene Pokrovsk. Auch da haben wir mehrfach schon drüber gesprochen in den vergangenen Wochen. Welche Entwicklungen sehen Sie hier? Sieht es da ähnlich dramatisch aus für die ukrainischen Verteidiger?
Naja, ich würde nicht sagen, dass es dramatisch aussieht in Konstantinivka. In Pokrovsk ist die Lage natürlich etwas anders, weil Pokrovsk nahezu eingeschlossen ist. Aber ich sehe dennoch zunächst mal eine positive Entwicklung im Nordosten der Stadt. In dieser vormaligen Einbruchstelle aus dem August sind nach wie vor einzelne Nester von russischen Soldaten vorhanden, die aber jetzt von ihren eigenen Truppen abgeschnitten sind und eigentlich nur noch per Drohnen aus der Luft versorgt werden können. Ein versuchter Entsatz dieser Truppe durch Verstärkungskräfte der Russen wurde durch einen Gegenangriff der Ukrainer gerade jetzt in diesen Tagen vereitelt, so dass sich die Situation in diesem Bereich weiter stabilisiert hat. Die Stadt Pokrovsk aber ist nach wie vor von der Eingreisung bedroht, wie ich gerade sagte. Aus Süden dringen immer wieder einzelne Trupps in die Stadt vor, ähnlich wie in Kupiansk gerade geschildert. Aber insgesamt können die Ukrainer die Stadt halten. Das ist wichtig. Die Versorgungsstraße nach Nordwesten ist weiterhin offen. Wenn auch hier unter Bedrohung durch FPV-Drohnen, also diese kleinen Drohnen, diese kleinen ferngelenkten Drohnen.
Um welche Kämpfe und oder Fortschritte der Russen sind in den Regionen Dnipropetrovsk und Saporischschja erwähnenswert? Da geht es dann ja nochmal ein paar zig Kilometer weiter entlang der Front.
Also die Russen sind an zwei Stellen bisher in die Region Dnipropetrovsk eingedrungen und machen dort weiterhin, wenn auch ganz geringe Geländegewinne. Wie gering sie sind, das macht ein Vergleich mit dem Ausgangspunkt der Offensive in diesem Raum deutlich. Der Ausgangspunkt war ja die Eroberung der Stadt Wuhleda. Sie wurde vor einem Jahr eingenommen, Anfang Oktober. Wuhleda liegt etwa 50 Kilometer östlich der jetzigen Frontlinie. Es sind also in einem Jahr 50 Kilometer gut gemacht worden. Das sind, wenn Sie es runterrechnen, auf pro Tag sind es Geländegewinne von 140, 150 Metern. Und das ist der größte Geländegewinn entlang der gesamten Länge der Front. Südlich der Stadt Saporischschja versuchen es die Russen nach wie vor auf zwei Angriffsachsen Richtung Saporischschja anzugreifen, bei Orki von Malatok-Matscha und entlang des Dnepro nach Norden. Allerdings ohne Erfolg, auch weil sie dort zu wenig Kräfte haben. Die Russen können sich neben dem Schwerpunkt Pokrovs, der tatsächlich immer noch der operative Schwerpunkt der Russen ist, gefolgt von der Region Konstantinivka und gefolgt durch Kupiansk, aber weitere Schwerpunkte können sie von ihren Kräften her nicht leisten.
Daraus schließe ich, dass der Part, den ich jetzt der Vollständigkeit halber ebenfalls abfrage, auch naja, kein großer Schauplatz ist, also die südliche Front um Cherson am Schwarzen Meer.
Naja, das muss man ab und zu erwähnen. Es gibt einen ständigen Beschuss der Stadt Cherson mit Artillerie und vor allen Dingen mit Drohnen. Und daneben versuchen die Russen, sich die vollständige Kontrolle des Ostufers des Dnipro zu sichern. Das haben sie nicht überall, nicht auf einigen Inseln im Mündungsdelta und auch nicht gegenüber der Stadt selbst, wo die Ukrainer nach wie vor einen Vorposten auf dem, zwar klein, auf dem Ostufer des Dnipro haben.
Dann lassen Sie uns auf die russischen Luftangriffe eingehen. Die Intensität, die starke Intensität der Drohnenangriffe auf die Ukraine war in den vergangenen Wochen ebenfalls Thema. Sehen wir hier eine leichte Abschwächung? Lässt sich das konstatieren?
Also wie schon in der Vorwoche gab es einen großen Angriff mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Und das war von Dienstag auf Mittwoch. Das ist der Tag, an dem auch die Drohnen nach Polen geflogen sind. Die Ukraine wurde dort mit 450 Drohnen und 43 Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. In den übrigen Tagen danach haben wir eine verminderte Intensität gesehen, mal nur 40 Drohnen, mal 170 Drohnen und irgendwo dazwischen liegt das Mittel in der letzten Woche. Da kann man jetzt eine leichte Abschwächung sehen, aber das kann sich morgen schon wieder ändern. Ergänzend will ich noch mal einen Punkt nachtragen, der sich bereits am vergangenen Dienstag ereignet hat, den wir aber nicht mehr im letzten Podcast untergebracht haben. Das sind Bomben, die von Flugzeugen eingesetzt werden, Gleitbomben insbesondere. Ein besonders perfider Angriff geschah am vergangenen Dienstag in dem Dorf Jarowa in der Region Donetsk. Dort stand ein ukrainisches Postauto auf einem Parkplatz und ältere Menschen standen Schlange, um sich ihre Pension auszahlen zu lassen. 24 Menschen kamen bei diesem Angriff ums Leben, 19 wurden verletzt. Also ausschließlich Zivilisten, ältere Zivilisten, die ihre wohlverdiente Pension empfangen wollten. Die wurden hier ganz gezielt getötet, denn der Pilot im Flugzeug, der sieht natürlich, was dort unten los ist. Der sieht diesen Parkplatz, diesen Marktplatz mit den Menschen, die dort in Reihe anstehen vor diesem Postauto und dennoch wurde es angegriffen. Zaporizhia, ein ähnlicher Zwischenfall, auch nicht mit Drohnen, sondern das sind Mehrfachraketenwerfer mit Clustermunition, die hier eingesetzt werden an diese vergleichsweise frontnahen Städte. Hier hat es einen massiven russischen Schlag gegeben mit Mehrfachraketenwerfern. Die Verantwortlichen in Zaporizhia berichten von 2 Toten und 14 Verwundeten. Die Stadt ist im Übrigen überhaupt in den letzten Wochen auch immer wieder mit Drohnen, mit Gleitbomben und jetzt auch mit Mehrfachraketenwerfern eingedeckt worden.
Dann schauen wir uns die ukrainischen Angriffe im russischen Hinterland an. Was ist da an bemerkenswerten Aktionen zu verzeichnen?
Also die Angriffe mit Drohnen wurden fortgesetzt. Schwerpunkt war weiterhin der Angriff auf die russische Ölindustrie. Ein Öldepot bei Smolensk, ein Ölhafen, der Ölhafen Primorsk zwischen St. Petersburg und der finnischen Grenze. Die Raffinerie Kirishi bei St. Petersburg, eine Raffinerie bei Ufa. Heute Nacht die Raffinerie bei Saratow. Die Ukrainer greifen bei den Raffinerien vermehrt die Destillationstürme der Raffinerien an. Die Beschädigung dieser Türme führen zu großen Kapazitätseinschränkungen der gesamten Raffinerie und zu wochenlangen Ausfallzeiten für den Destillationsturm, also bis die Schäden repariert werden können. In der Folge, und da gibt es viele Meldungen mittlerweile, gibt es Benzinknappheit in vielen Regionen Russlands, auch in den besetzten Gebieten Donetsk und Luhansk. Die zweite Zielkategorie waren Führungs- und Kommunikationseinrichtungen der russischen Armee auf der Krim, aber auch in den besetzten Gebieten, unter anderem auf das Hauptquartier der 41. Armee, das das Kommando hat in diesem zentralen Donetsk-Bereich im Donbass. Vor Novorossiysk, das ist ein Hafen in der Region Krasnodar, oder der verbliebene Hafen eigentlich, der genutzt werden kann für die Schwarzmeerflotte, wurde ein russisches Bergungsschiff, das auch als Aufklärungsschiff verwendet wurde, mit einer Drohne angegriffen, und zwar ganz gezielt. Die elektronischen Aufbauten sind angegriffen worden und so stark zerstört worden, dass das Schiff jetzt für längere Zeit als Aufklärungsschiff außer Gefecht sein dürfte. Und die dritte Kategorie waren wiederum Angriffe auf Eisenbahnlinien, zum Teil mit Hilfe von Partisanen, die zu langen Verspätungen bei den Zügen, zum Teil Ausfällen geführt haben. Und das ist natürlich entscheidend für die russische Armee, dass sie verlässlich ihren Nachschub mit der Eisenbahn nach vorne bringen können. Das ist das Mittel, das die Russen in erster Linie nutzen für die Versorgung ihrer Truppen.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Abschnitt ab. Kommen wir zu dem Thema, der vergangenen Woche die russischen Drohnen, die im polnischen Luftraum abgeschossen wurden. Und wir schicken vielleicht mal gleich vorweg, das ist ein sehr komplexes Thema mit vielen, vielen Voraussetzungen und Annahmen, die voneinander ab und auch miteinander zusammenhängen. Es gibt vermutlich viele Pfade, die man beschreiten könnte, um darauf zu reagieren, dass Russland eben den NATO-Luftraum mit militärischem Gerät verletzt hat. Die politische wie mediale Diskussion darüber ist ja auch im vollen Gange, also wie die Reaktion aussehen soll. Wie diese oder jene Reaktion jetzt wirkt, darüber sollte man aber natürlich vorher intensiv nachdenken. Ich denke, ich verrate da nicht zu viel oder greife vorweg, was Sie da gleich noch zu sagen werden, Herr Bühler. Aber vielleicht fassen wir auch einfach nochmal genau zusammen, was passiert ist. Vielleicht können Sie nochmal, Herr Bühler, rekapitulieren, was man genau weiß überhaupt über diese russischen Drohnen. Denn auch da gab es ja viel unterschiedliche Informationen. Welche Art von Drohnen waren das? Und, sofern beurteilbar, wo wollten die hin? Vielleicht fangen wir so an.
Also ich glaube, wir müssen aufzählen, was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Also da gibt es durchaus einige Fragen, die noch offen sind, die noch untersucht werden im Augenblick. Also die Informationslage war ja an diesem Mittwochmorgen noch etwas diffus, als die ersten Meldungen kamen, jedenfalls für Außenstehende, für die Soldaten der Luftverteidigung nicht. Die wussten sicher alle Details. Aber sicher auch diffus für manche verantwortlichen Politiker und Spitzenmilitärs. In so einer Situation muss man den Verantwortlichen die Chance geben, sich möglichst detailliert über das Geschehen zu informieren. Hier ist also Besonnenheit gefragt und noch nicht die Zeit für weitreichende Folgerungen und Forderungen. Das hat in der Politik in Polen aus meiner Sicht ganz gut funktioniert mit der Stellungnahme des Ministerpräsidenten Tusk und auch bei der NATO mit der ersten Stellungnahme des Generalsekretärs Rutte. Was aber mir mit meinen Informationen schon am frühen Morgen klar war, ist Folgendes. Es waren russische Drohnen, die von Startplätzen mindestens in der Region Kursk und Bryansk gestartet waren und teilweise über Belarus und teilweise über das Territorium der Ukraine nach Polen geflogen waren. Ich kann nicht ausschließen, dass einzelne auch von Belarus gestartet wurden, aber dazu habe ich bis heute keine verlässlichen Informationen. Ich sage das nur, weil es auch erwähnt worden ist, unter anderem vom Minister Pistorius. Es kann sein, dass er da bessere Informationen hat als ich. Heute wissen wir, dass es mindestens 19 Drohnen, möglicherweise 23 Drohnen waren. Die meisten waren vom Typ Gerbera. Das sind Aufklärungsdrohnen oder auch Täuschdrohnen, die von den Russen eben zur Aufklärung, aber auch zur Übersättigung des Luftraums eingesetzt werden, um den nachfolgenden Shahid-Drohnen, die mit 60 bis 90 Kilogramm Sprengstoff beladen werden können, bessere Angriffsbedingungen zu schaffen. Ob tatsächlich einzelne Shahid-Drohnen eingesetzt wurden, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Auf jeden Fall hat man bei den Drohnen, die in Polen niedergegangen sind, bisher keinen Sprengstoff gefunden. Auch die Gerbera-Drohnen können geringe Mengen Sprengstoff, also so 1 bis 2 Kilo, tragen. Das dient zur Selbstzerstörung, damit die sensible Elektronik der Aufklärungsdrohnen nicht in die Hände der Ukrainer fällt. Ob die 4 abgeschossenen Drohnen Gerberas oder Shahids waren, ist auch noch nicht bekannt. Fakt ist, dass die 4 von Kampfflugzeugen Polens und der Niederlande abgeschossen wurden, also F-35 aus den Niederlanden und F-16 aus Polen. Es wurde behauptet, dass diese Flugzeuge die Drohne mit Luft-Luft-Raketen abgeschossen hätten, also vergleichsweise teure Raketen. Tatsächlich geht diese Meldung aber offenbar nur auf ein Bild zurück, das einen Raketenbehälter zeigt, der am Boden gefunden wurde. Es wäre aber auch möglich, dass die Abschüsse auch durch die Maschinenkanone der Flugzeuge erfolgte. Aber auch das ist offiziell noch nicht bekannt gegeben worden, aber sicher mittlerweile bekannt. Tatsache ist auch, dass die gesamte Operation durch ein italienisches Frühwarnflugzeug unterstützt wurde, das bereits bei Beginn des Angriffs in der Luft war, des Angriffs auf die Ukraine, ebenso wie durch ein NATO-Tankflugzeug, das zur Betankung der Kampfjets, die noch am Boden standen, ebenfalls bereits eingesetzt war. Zugleich haben wohl die hochauflösenden Radare der beiden deutschen Patriot-Staffeln wesentlich zu einem umfassenden Lagebild beigetragen, auch wenn deren Patriot-Raketen nicht eingesetzt wurde. Das ist mittlerweile auch bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass die Radarsignatur der Shahid-Drohnen bekannt ist. Die Gerberer-Drohnen haben eine wesentlich geringere Signatur. Sie sind etwas kleiner, haben aber die gleiche Form. Aber sie bestehen aus Holz, Sperrholz, Styropor, also Schaum, und sind einfach schwerer aufzufassen. Aber der Unterschied zu Shahid-Drohnen macht sicher eine Beurteilung möglich, um welchen Drohnentyp es sich handelt. In Verbindung mit den Anflugrichtungen ist also auch eine Bedrohungsanalyse möglich.
Wenn Sie die Anflugrichtungen erwähnen, also ich schließe daraus, Anflugrichtung kann man beurteilen, wo Sie tatsächlich hinwollen, eher nicht?
Nein, das können Sie ja noch nicht wissen, weil Sie nicht wissen, was den Drohnen als Ziel einprogrammiert worden ist. Aber Sie können Zug um Zug den Flugweg der Drohne beobachten und ständig diese Bedrohungsanalyse weiter fortschreiben.
Dann eine Hörerfrage zur Herkunft der Drohnen, von der Sie jetzt sicher gesagt haben, dass es sich um russische Drohnen handelt. Die Hörerfrage stammt von Jürgen Schiefer aus Bergisch Gladbach. Auch hier gibt es nämlich widersprüchliche Meldungen im Netz. Ich zitiere mal aus der Mail. Wie hoch bzw. gering ist die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass die Drohnen möglicherweise von der Ukraine selbst stammen könnten, um hier ein aktives Eingreifen der NATO in den Konflikt zu provozieren? Lassen sich Überreste dieser Drohnen möglicherweise untersuchen, sodass deren Ursprung im Nachhinein eindeutig belegt werden kann? Oder wird die Frage schlussendlich nicht mit 100% Gewissheit beantwortet werden können? Zitat Ende.
Also die Frage, ob sie aus der Ukraine stammen, die ist beantwortet. Das sind definitiv russische Drohnen, das ist gesichert. Aber es gibt andere Spekulationen, die jetzt auch im russischen Informationsraum dort kräftig verbreitet werden. Nicht in dem Sinne, dass die Drohnen von den Ukrainern stammen. Ja, das haben die Russen ja selbst bereits zugegeben, dass es ihre eigenen Drohnen sind. Aber dass die Ukraine die Drohnen so elektronisch durch Störung des Satellitensignals abgelenkt haben, dass sie nach Polen fliegen. Das ist der Vorwurf, der ja hier im Raum steht. Also nochmal, es sind definitiv russische Drohnen, die gefunden worden sind. Zum Teil sind sie ja noch komplett, weil sie wegen Treibstoffmangels einfach niedergegangen sind, einfach gelandet sind auf dem Feld. Zum Zweiten haben die Weißrussen ebenso wie die Ukraine die Polen gewarnt, dass da was im Anflug ist. Drittens hat man bei einzelnen Drohnen Modems mit verbauten polnischen und litauischen SIM-Karten gefunden, also das, was wir im Handy haben. Damit können sich diese Drohnen in die Mobilfunknetze in Polen und Litauen einwählen, um zum Beispiel Videos mit Aufklärungsergebnissen zurückzumelden. Diese Methode kann bedingt auch zur Navigation verwendet werden und macht die Drohne damit insgesamt störresistenter. Wenn Sie mich fragen, ich bin persönlich überzeugt davon, dass es sich hier um eine bewusste und absichtliche Provokation Russlands handelt, aufgrund der bisher vorliegenden Fakten und auch der Indizien, zum Beispiel dieser eingebauten SIM-Karten. Ich muss aber auch sagen, dass es den letzten Beweis dafür noch nicht gibt. Entsprechend waren ja auch die Äußerungen von Generalsekretär Rutte und des Oberbefehlshabers Europa der NATO, General Grinkevich, am vergangenen Freitag. Also der letzte Beweis wäre, dass man durch eine Untersuchung der Elektronik der niedergegangenen und noch kompletten Drohnen nachweisen könnte, was ihnen vor dem Start als Ziel einprogrammiert worden ist. Diese Art von Drohnen brauchen diese Zielprogrammierung. Sie kann während des Fluges nicht verändert werden. Es sind also keine ferngesteuerten Drohnen. Ich gehe davon aus, dass diese Untersuchungen jetzt mit Hochdruck angestellt werden und hoffe, dass es da endgültige Ergebnisse gibt. Letztes Argument vorletztes Argument, die Ukraine haben die Polen und Litauer ja gewarnt, dass sie Hinweise für eingebaute SIM-Cards aus Polen und aus Litauen haben. Und zu allerletzt, dieses russische Narrativ ist komplett unglaubwürdig, denn wenn die Ukrainer tatsächlich die Drohnen bewusst abgelenkt hätten Richtung Polen, dann würde die Ukraine riskieren, einen der größten Unterstützer zu verlieren, auf den sie im Wesentlichen angewiesen ist, auch was die Verbindungen in die Ukraine angeht, auch was die Lieferungswege für die Waffen und so weiter, die Munition angeht. Also das hat die Ukraine nicht zu verantworten, da bin ich mir auch ganz sicher.
Die unmittelbare Reaktion war ja, das wissen wir, der Abschuss von einigen dieser Drohnen durch Polen oder durch die unter anderem italienischen Kampfflugzeuge, wie Sie das jetzt eben genannt haben. Eine nachvollziehbare Entscheidung, Herr Bühler?
Ja, ich denke schon. Also man kann davon ausgehen, dass die NATO und Polen ein umfassendes Luftlagebild hatten, und zwar mit Beginn des Angriffs auf die Ukraine. Und es ist auch wahrscheinlich, dass sie die Drohnen vom Typ her identifizieren konnten. Da gab es also dann 4 Drohnen, die offenbar auf ein wichtiges Ziel angesetzt waren. Mutmaßlich war es der Flughafen in Ostpolen, an dem viel Ausrüstung für die Ukraine umgeschlagen wird. Und aufgrund der Bedrohungslage, aber auch der Risikoabwägung, hat man dann entschieden, die Drohnen abzuschießen.
War es auch eine erfolgreiche Abwehr dieser Drohnen, also in der anschließenden Einordnung der unmittelbaren Entscheidungen und der Gegenmaßnahmen hat der Militärexperte Nico Lange, den wir hier auch hin und wieder im Podcast zitieren, ja sehr deutlich in Zweifel gezogen, dass die direkte Reaktion ein Erfolg für die NATO-Luftverteidigung war. Sehen Sie das auch so, dass das eher ein Manko offenbart hat?
Also Sie meinen das jetzt nicht bezogen auf die 4, sondern auf die 19 oder 23, die dort den Luftraum verletzt haben.
Genau, um das polemisch zu sagen, genau. Oder wie er zu formulieren, 4 von 19 ist einfach nicht gut, also sinngemäß, aber das war ungefähr das, was er gesagt hat.
Also ich will es mal nicht an einem Namen festmachen, denn es hat auch andere Experten gegeben, die sich da in ähnlicher Weise zu Wort gemeldet haben, auch Journalisten, wie ich heute Morgen wieder gehört habe. Nein, ich sehe das nicht so. Und vor allem dann nicht, wenn Vergleiche gezogen werden, was auch gemacht worden ist von einigen. Also die Ukraine kann Nacht für Nacht hunderte von Drohnen abschießen. Und auf der anderen Seite ist die NATO nicht in der Lage, von den 19 mehr als 4 abzuschießen. Das ist ja der Vorwurf, der da im Raum steht und der zu der Bewertung führt. Ich kann nur sagen, hat mal irgendjemand derjenigen, die das verbreiten, darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Ukraine und Polen. Also die Ukraine ist ein Kriegsgebiet. Dort ist alles, was nachts fliegt, feindlich. Das wird auf alles, was fliegt, sofort aus allen Rohren geschossen. Insbesondere mit Flugabwehrkanonen, aber auch mit lafettierten Maschinengewehren. Polen lebt im Frieden. Dort gibt es zivilen Flugverkehr. Hat mal jemand auf das Flightradar geschaut, wie viel zivile Maschinen dort in Ostpolen unterwegs sind, von Helsinki, Stockholm, von Warschau aus, Richtung Südeuropa. Die Ukraine lebt im Krieg, und das ist der zweite Punkt, und hat eine knappe 1 Million Soldaten unter Waffen. Zigtausende davon sind Nacht für Nacht ukraineweit auf Drohnenjagd. Glaubt irgendjemand, dass es auch in Polen möglich oder notwendig ist? Also was ich mit diesen Gedanken sagen will, es muss von den Soldaten der Luftverteidigung immer sehr schnell entschieden werden. Das versteht sich von selbst. Dem muss aber auch ein Abwägungsprozess vorausgehen. Wie hoch ist die Bedrohung und welches Risiko entsteht dabei für unbeteiligte Bürger Polens oder für den zivilen Luftverkehr? Alles, was man nach oben schießt, kommt auch irgendwann irgendwo runter. Auch die Flugkörper, die man getroffen hat, die kommen irgendwo runter. Die Soldaten müssen also auch sehr schnell entscheiden, was ist das geeignete Mittel und wann bekämpfe ich es und muss ich es überhaupt bekämpfen. Selbstverständlich schießt man nicht mit Kanonen auf Spatzen. Auch das ist ein Satz, der getroffen worden ist. Aber wenn nur eine teure Rakete zur Verfügung steht, um sofort Gefahr für Leib und Leben abzuwenden, dann wird jeder Verantwortliche auch zu einem teuren Mittel greifen.
Über mögliche Lehren aus diesen Vorfällen und was die NATO unternehmen kann, sozusagen in ihrem friedlichen Gebiet, müssen wir natürlich auch sprechen. Lassen Sie uns dem Ganzen deshalb auch von der politischen Reaktion her jetzt mal nähern. Polen hat nach Artikel 4 des NATO-Vertrags um Beratungen gebeten in der Folge dieser Drohnenüberflüge und auch der Abschüsse. Da soll also beraten werden, wie die NATO damit umgehen möchte. Was bedeuten denn diese Konsultationen nach Artikel 4 NATO-Vertrag überhaupt? Denn die Fälle, in denen das in den vergangenen 76 Jahren NATO-Geschichte überhaupt passiert ist, die kann man an zwei Händen abzählen. Ich glaube, 7 waren es an der Zahl.
Ja, oder 8. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder 7 zusätzlich. Das kann auch sein. Also der Artikel 4 meint, dass ein Land, das sich bedroht fühlt, die anderen konsultieren kann in diesem formellen Rahmen des NATO-Rats. Das ist dann also eine vertiefte Diskussion hinter verschlossenen Türen, die von den Botschaftern geführt wird, der Mitgliedstaaten der NATO oder gegebenenfalls auch, nicht in diesem Fall, von den Regierungschefs oder den Außenministern oder Verteidigungsministern. Also tatsächlich war es zuletzt 2022, als einige Staaten der Ostflanke der NATO dort solche Konsultationen bei Kriegsbeginn oder bei Invasionsbeginn beantragt haben.
Die konkreten Maßnahmen, die die NATO-Staaten jetzt weiterhin ergreifen, die werden sicher dann auch damit zusammenhängen, wie man den Sinn und Zweck der Aktionen durch Russland überhaupt einschätzt. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Also die Worte Provokation und Test sind in der Berichterstattung ja sehr präsent. Inwiefern sind das für Sie angemessene Begriffe?
Also Provokation, Einschüchterung, Angst verbreiten, dadurch auf die Bevölkerung einen Einfluss zu nehmen, in Polen, aber auch in ganz Europa. Das ist sicher richtig, das kann man unterstellen. Test, ja, wie reagiert die politische Seite der NATO? Ist die notwendige Übereinstimmung, Kohäsion vorhanden in der NATO oder gibt es Auffassungsunterschiede in der Beurteilung? In so einem Fall wird man diese Auffassungsunterschiede dann in diesem Informationskrieg Russlands dann tatsächlich auch ausnutzen. Also Test würde ich sagen auf der politischen Seite, ja. Der Test, wie die Luftverteidigung funktioniert, das sehe ich als nachrangig. Erstens wissen die Russen sehr genau, wie die Luftverteidigung in Polen mit der NATO zusammen organisiert ist, aus eigenen Aufklärungsmitteln, aber auch aus offenen Quellen, die es ja zuhauf dazu gibt bei uns. Und sie wissen natürlich auch ganz genau, wie viel wir dort an Luftverteidigung haben in diesem Friedenszustand, der bei uns herrscht. Also möglich ist, dass dieser Nebeneffekt der Kritik an der NATO, schaut mal an, die NATO kann es nicht, durchaus auch einkalkuliert war.
Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was macht die NATO tatsächlich? Also wie möchte sie solchen Vorfällen in Zukunft vielleicht auch begegnen? Wurde da bereits was getan, falls was getan wurde?
Ja, es wurde ja ein ganzes Maßnahmenpaket vorgestellt durch den Generalsekretär und den Oberbefehlshaber Europa der NATO, General Grinkevich. Die Entscheidungen dazu sind getroffen worden nach diesen Konsultationen im NATO-Rat. Da haben etliche Nationen jetzt weitere Verstärkung angeboten. Die Dänen 2 zusätzliche Kampfflugzeuge F-16. Deutschland verdoppelt die Anzahl an Eurofightern von 2 auf 4. Zusätzlich zu den beiden Patriot-Staffeln, die dort vor Ort diesen Flughafen in Polen schützen. Frankreich mit 3 Kampfflugzeugen Rafale. Die Tschechische Republik mit einer nicht weiter spezifizierten Spezialeinheit mit 100 Soldaten. Und auch die Niederlande haben ihr künftiges Engagement bekräftigt. Sie werden ja die um Weihnachten herum die deutschen Patriots planmäßig ablösen. Also auch das ist bestätigt worden. Interessant ist, dass auch General Grinkewitsch gesagt hat, man müsse die Führungsorganisation der Luftverteidigung anpassen. Das heißt, der Gefechtsstand vor Ort in Polen soll ein integrierter werden. Das heißt, nicht ein polnischer und ein NATO-Gefechtsstand nebeneinander, sondern ein gemeinsamer, der dort vor Ort das Kommando hat. Das abschließende Kommando hat ja in Fragen der integrierten Luftverteidigung das NATO-Kommando in Ramstein. Das heißt, das weist schon auf Dinge hin, die hätten besser laufen können aus Sicht der NATO-Militärs. Gerade wenn es um Koordination und Entscheidungen und erheblichem Zeitdruck auch geht, ist es sicher besser, einen Gefechtsstand zu haben als einen nationalen der Polen und einen internationalen der NATO.
So viel vielleicht, sagen wir mal, zu den koordinativen Strukturen, die das Ganze dann befehlen sollen. Aber was macht man jetzt, wenn das häufiger passiert? Also gibt es so eine Art Doktrin oder Leitlinie, wann man Luftraumverletzungen hinnimmt, wann man die Drohnen vielleicht aber auch abschießt?
Also es wird weiter einen Abwägungsprozess geben und geben müssen, basierend auf einer Bedrohungsanalyse, gleichzeitig aber auch auf einer Risikobewertung der eigenen Abwehrmaßnahmen. Es muss also insgesamt immer verhältnismäßig bleiben. Uns ist da nicht geholfen, wenn wir das, was wir schützen wollen, beschädigen oder zerstören. Also man kann da den Männern und Frauen in den Gefechtsständen der Luftverteidigung schon vertrauen. Die wissen schon, was sie tun.
Kommen wir nochmal auf Nico Lange zu sprechen. Den haben wir eingangs schon mal erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass sich seine Einordnungen mit den ihrigen doch relativ häufig überschneiden, vor allem was die Bedrohungslage auch angeht. Der hat sich im Hinblick auf die Reaktion des Westens weniger, Zitat, ritualisierte Statements gewünscht und stattdessen gefordert, die Ukraine jetzt als Reaktion auf diese Drohnen schnell und üppig mit Distanzwaffen auszustatten, damit die Ukrainer in Anführungszeichen für uns Flugplätze, Drohnenfabriken in Russland effektiv bekämpfen können. Denn die Ukrainer haben ja die Hauptlast von diesen Angriffen zu ertragen, sozusagen von Drohnen und auch von Flugzeugen mit Gleitbomben. Damit wären wir aber wieder beim Dauerbrenner-Thema Taurus, oder?
Also bei diesem Thema gibt es Übereinstimmung. Das sage ich ja schon seit mehr als 3 Jahren, dass das notwendig ist. Luftverteidigung darf sich nicht auf die Bekämpfung von anfliegenden Flugkörpern beschränken. Luftverteidigung braucht immer auch eine offensive Komponente, mit der die Ursache bekämpft werden kann.
Aber bei der Forderung, die Herr Lange ebenfalls aufgestellt hat, ich glaube, das war am vergangenen Mittwoch in einem FAZ-Podcast, dass man die ukrainische Luftverteidigung in die NATO oder zumindest in die westlichen Unterstützerstaaten einbindet, halten Sie für weniger sinnvoll, ja?
Also aus guten Gründen gibt es ja in der NATO die Auffassung, dass die NATO keine Kriegspartei werden sollte und auch nicht in den Krieg hineingezogen werden sollte, von niemanden. Ich teile diese Auffassung. Deshalb sollte dieses Kriterium, denke ich, bei allen Entscheidungen auch handlungsleitend sein. Dies gilt also grundsätzlich. Und ich bleibe dabei, ich habe es schon mehrfach gesagt, auch ich halte einen solchen Vorschlag für nicht sinnvoll. Und er sollte allenfalls für die Zeit nach einem Waffenstillstand erwogen werden. Drohnen müssen in erster Linie lokal und auf kurze Entfernung von wenigen Kilometern bekämpft werden. In erster Linie mit Maschinenkanonen, mit elektronischen Gegenmaßnahmen, künftig auch mit Drohnen, die russische Drohnen abschießen können. Hier gibt es weitreichende Entwicklungen in der Ukraine, die sich in Kürze auch auswirken werden, hoffe ich. Ergänzend können Kampfflugzeuge, Hubschrauber eingesetzt werden, auch Flugabwehrraketen kürzerer Reichweite. Geführt werden kann eine solche Luftverteidigung nur aus der Ukraine selbst. Das kann man nicht von außerhalb führen, wie sich das einige vorstellen. Wir müssen vielleicht Gedanke dazu. Wir müssen die Ukraine durch Munitions- und Waffenlieferungen und zunehmend auch durch Rüstungskooperation unterstützen, damit sie ihren Aufgaben in der Luftverteidigung auch nachkommen kann. Das ist der Weg, den wir verfolgen sollten.
Mit Hinblick auf das Eskalationspotenzial, das ich bei Ihnen ja auch raushöre, zumindest wenn man die Luftverteidigung der Ukraine sozusagen in die NATO einbinden würde, hat uns auch eine Hörerfrage von Martin Hoffmann erreicht. Ich zitiere, in einigen Quellen wird bereits von der sicheren Ausweitung des Angriffskriegs von Russland auf weitere Länder gesprochen, sei es Polen, Finnland oder das Baltikum. Halten Sie es für möglich, dass das parallel zu dem laufenden Kampf um die Ukraine passiert? Könnte Russland einfach die Kampfhandlungen etwas herunterfahren, um die nötigen Kräfte für eine weitere Front freizumachen? Zitat Ende. Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler?
Nein, einen großen Angriffskrieg gegen die NATO wird sich Russland zusätzlich nicht leisten können. Aber mit Provokationen werden wir weiter rechnen müssen, auch mit Einschüchterungen, Drohungen, hybriden Maßnahmen unterhalb der Schwelle zu einem Krieg. Wir leben auch so in einer gefährlichen Zeit. Also wir müssen wachsam bleiben, die Ukraine weiter kräftig unterstützen und die eigenen Streitkräfte möglichst schnell in einen Zustand bringen, dass Abschreckung wirklich funktioniert. Und wenn sich Putin nicht abschrecken lässt, die Verteidigung erfolgreich geführt werden kann. Was den Vorschlag angeht mit dem Runterfahren der Kampfhandlungen, das passiert ja heute schon, allerdings nicht auf die von Ihnen beschriebene Art und Weise, aber im Ergebnis kommt es auf dasselbe raus. Nicht alles, was Russland heute an Waffen produziert, wird in die Ukraine geschickt, sondern es wird in den Aufwuchs neuer Truppenteile investiert, die jetzt im Zuge der Aufstockung der russischen Armee auf 1,5 Millionen Soldaten aufgestellt werden oder schon aufgestellt sind. Also parallel zum Ukraine-Krieg findet eine Vorbereitung eines Krieges gegen die NATO statt. Das muss man wissen.
Dann lassen Sie uns noch ein wenig über die Militärmanöver Quadriga und Sapat sprechen. Beginnen wir vielleicht mit dem Sapat-Manöver von Russland und Belarus, das gerade begonnen hat. Was genau üben die Russen da? Wie konkret, wie groß? Denn der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat in den Raum gestellt, dass dort unter anderem auch die Besetzung des sogenannten Suwalki-Korridors geübt wird, also ein Angriff auf NATO-Gebiet.
Also Sapat 2025 ist eine fünftägige Großübung, die in Russland alle 4 Jahre stattfindet. Der Fokus liegt jetzt bei Sapat im Westen, Sapat heißt ja auch Westen. In den Jahren zwischen den Sapat-Übungen werden Übungen in die anderen strategischen Richtungen aus russischer Sicht durchgeführt, also Süd, Ost und Nord. Sapat 25 ging los am Freitag, den 12.09. und endet heute am 16.09. Also 5 Tage. Ein ungewöhnlich kurzer Zeitraum. Ich komme gleich nochmal drauf. Die Übungsräume sind Truppenübungsplätze in Belarus und in Russland. Es ist die Ostsee und es ist die Barentssee. Im Grunde genommen besteht Sapat wie auch die anderen Übungen in den anderen strategischen Richtungen aus 2 Bestandteilen. Der erste Bestandteil ist eine Führungsübung auf der strategischen und operativen Ebene, also eine Übung, die das Zusammenwirken verschiedene Hauptquartiere aller Teilstreitkräfte, besonders das Zusammenwirken zwischen den Kommandeuren und ihren Stäben, zum Zweck hat. Das Szenario ist dabei eine angenommene militärische Bedrohung der Unionsstaaten Belarus und Russland. Sie bilden ja eine Staatenunion. Eine Bedrohung durch die NATO. An diesem Teil sind keine Truppenteile beteiligt. Sie werden wie auch die Bedrohung durch Simulationen dargestellt. Der zweite Bestandteil ist eine Serie von Demonstrationen, weniger von Übungen. Das Üben muss vorher schon passieren, denn in den Demonstrationen darf ja nichts schiefgehen. Also Fehler dürfen hier nicht gemacht werden. Hinter jeder Demonstration steht ja auch eine Botschaft. Also, was sind das für Teilabschnitte? Das sind Demonstrationen zum Beispiel eines Gefechtsschießens in Brigadestärke, mutmaßlich, so wie ich es gestern gesehen habe, auf diesem Übungsplatz in Belarus, im scharfen Schuss. Es sind maritime Gefechtsausschnitte, die Abwehr eines Angriffs der NATO auf ein Kriegsschiff der baltischen Flotte in der Ostsee mit ferngesteuerten, unbemannten Booten. Also hier überträgt man Erfahrungen, eigene Erfahrungen aus dem Schwarzen Meer auf die Ostsee. Das ist der Abschuss einer Hyperschallrakete Zirkon, die wir von einer Fregatte in der Barentssee gesehen haben. Der Abschuss einer Rakete der Küstenartillerie, auch da oben in der Barentssee. Das Beziehen von Abschussstellen von Iskander-Raketen auf einer abgesperrten Autobahn in der Region Kaliningrad. Die Aufnahmen sind ja um die Welt gegangen. Die Iskander ist ja eine nuklearfähige Rakete. Dann Bombardieren von Zielen auf einem Truppenübungsplatz durch russische Kampfflugzeuge. Also es reicht, wenn diese Demonstrationen durch die Kamera festgehalten werden und veröffentlicht werden. Es müssen nicht immer, so wie gestern bei diesem Gefechtsschießen, Beobachter und Journalisten auf der Tribüne stehen. Geplant und angekündigt war im Übrigen auch der Abschuss einer Oreshnik-Mittelstreckenrakete, die auch nuklear bewaffnet werden kann. Dieser Test, so würde ich es bezeichnen, hat bis heute noch nicht stattgefunden, aber da hat man noch den Nachmittag Zeit. Wir werden sehen, ob es tatsächlich dann auch durchgeführt wird. Also die ersten Bestandteile sind naturgemäß wenig transparent. Die NATO sagt dazu auch nicht viel, weil man ja nicht zu erkennen geben will, was man weiß und auf welchen Wegen man die Information erhalten hat. Und der zweite Bestandteil ist eine militärische Machtdemonstration gegenüber der NATO. Insgesamt ist aber bei beiden Bestandteilen sicher auch die Botschaft beabsichtigt, wir können trotz des Krieges in der Ukraine eine solche Übung durchführen und wir bereiten uns auf einen Krieg mit der NATO vor. Das ist die Botschaft.
Ich habe jetzt noch nicht ganz rausgehört, ob da tatsächlich die Besetzung des Suwalki-Korridors geübt wird.
Also die Besetzung des Suwalki-Korridors ist jetzt ein taktisches Detail aus einem ganz großen Szenario. Es war prominent in der Übung Sapa 2017 schon mal Thema. Der Suwalki-Korridor ist ja diese Engstelle zwischen Belarus und Kaliningrad, benannt nach der kleinen polnischen Stadt Suwalki, durch die alles muss, was auf dem Landweg in die drei baltischen Staaten geht. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Landweg, der Belarus eben mit der russischen Exklave Kaliningrad verbindet. Also hat es schon eine gewisse operative Bedeutung. Und das ist ja auch von Ministerpräsident Tusk, glaube ich, auch herausgestellt worden. Aber das ist jetzt ein kleines Detail. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das tatsächlich eine Rolle gespielt hat, weil diese Übung, diese Führungsübung eben geheim ist. Beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal war es allerdings der Fall und da ist es auch durchgesickert.
Manche Experten vermuten ja auch, dass das Manöver von russischer Seite zur Kriegsvorbereitung genutzt werden könnte. Sie haben das ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen, um an diesen Übungsplätzen Truppen und Gerät in Anführungszeichen zu vergessen, so wie es auch vor dem Angriff auf die Ukraine 2022 passiert ist. Also Truppen und Gerät tatsächlich, dass man diesmal gegen die NATO einsetzen könnte?
Ja, das wird daraus abgeleitet, dass beim letzten Sabbat-Manöver 2021 eben, das ist auch für den Aufmarsch gegen die Ukraine genutzt worden ist. Aber damals gab es 200.000 Übungsteilnehmer. Jetzt waren es 13.000. Die Weißrussen haben gestern gesagt, also in Person des Ministers, dass es nur 8.000 waren. Aber ich denke, diese Äußerungen, die Sie jetzt Experten zuschreiben, die sind ja schon ein paar Monate alt. Mittlerweile wissen wir, dass die Übungen vom Umfang her eine solche Befürchtung nicht zulassen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Breuer, hat ja erst kürzlich in der Bundespressekonferenz gesagt, dass aus Sabbat 2025 keine unmittelbare Bedrohung für die NATO erwächst.
Es gibt ja Übereinkünfte in der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in denen festgelegt ist, dass bei solchen Manövern Beobachter anderer Staaten eingeladen werden. Ab einer bestimmten Truppenstärke ist das sozusagen Pflicht oder ist man übereingekommen, dass man dann andere Staaten einlädt. Deutschland macht davon keinen Gebrauch. Ist das eine verschenkte Chance, vertrauensbildende Maßnahmen oder einen Kanal dafür zumindest aufrechtzuerhalten? Oder ist das ein Schritt, um zu verhindern, dem russischen Manöver eine westliche Legitimation zu geben? Weil die Amerikaner haben ja, wenn ich das richtig interpretiert habe, Beobachter geschickt zu dem Manöver.
Also ist zunächst interessant, dass Weißrussland überhaupt Manöverbeobachter eingeladen hat. Das kann nur mit Zustimmung von Putin auch passiert sein, glaube ich. Die Grundlage ist das Wiener Dokument der OSZE aus dem Jahre 2011, glaube ich, in dem sich alle Staaten der OSZE zu vertrauensbildenden Maßnahmen verpflichtet haben. Also dieser Vertrag sieht jährlich Informationsaustausche vor, Austausche über Streitkräfteplanungen, Austausche über Zahlen von Waffensystemen und. Dann aber auch Informationen über Übungen ab einer Teilnehmerzahl von 9000 Soldaten und der Einladung von Manöverbeobachtern ab dieser magischen Zahl von 13.000. Russland und Belarus haben diese vertrauensbildenden Maßnahmen seit Beginn der Invasion ausgesetzt. Nun hat Belarus wieder eingeladen, neben den Militärbeobachtern auch Journalisten. Jedenfalls zu dem Übungsabschnitt, dem Gefechtsschießen am gestrigen Tage auf diesem zentral gelegenen Übungsplatz in Belarus. Also die USA, Ungarn, Türkei, die waren bei dem Besuchertag gestern dabei. Ob sie da etwas Neues erfahren haben, das weiß ich nicht. Eher nicht, denn was sie da zu sehen bekamen oder was wir auch im Fernsehen gesehen haben, das war ein ganz normales Gefechtsschießen. Vermutlich eben, wie gesagt, auf Ebene einer Brigade. Aber auf jeden Fall waren sie vertreten. Es kann auch sein, dass andere Bündnispartner, so wie wir, auch deshalb entschieden haben, keine eigenen Beobachter zu entsenden. Denn es gibt ja unter den NATO-Nationen im Nachgang zu einem solchen Informationsbesuch immer einen Informationsaustausch. Was haben wir gesehen? Welche Folgerungen ziehen wir daraus und so weiter? Im Übrigen, letzte Sache, im Übrigen hat die NATO die Übungsvorbereitungen für SAPAT 2025 seit Wochen beobachtet. Also sie hat ja die entsprechenden Mittel und Sensoren dafür, sodass so ein Allerweltsgefechtsschießen, wie dort stattgefunden hat, ganz sicher nicht im Fokus des Interesses steht.
Das heißt, die Show in Anführungszeichen muss man sich dann nicht mehr anschauen, wenn man schon vorher weiß, was drin vorkommt, ja?
So ist es. Weil, und so haben sie es ja auch eingeleitet, weil man auch das nicht zu groß aufhängen will, das ist durchaus auch ein Motiv, dass man sagt, also drei Delegationen aus der NATO mit den USA zusammen, das ist eigentlich genug.
Schauen wir noch kurz auf das Manöver der NATO-Seite, dessen Schwerpunkt liegt bzw. lag, es ist ja gerade zu Ende gegangen, auf dem Ostseeraum und der Verteidigung der NATO-Ostflanke. Wie viele russische Beobachter waren da dabei?
Also Russland hat seine Teilnahme an allen Maßnahmen des Wiener Dokuments seit 2022 ausgesetzt und verzichtet seither auf Inspektionen, Beobachtungen, Transparenzmaßnahmen im Rahmen der OSZE, auch Belarus nahm ja nicht teil. Der Gesamtumfang der diesjährigen Quadriga-Übung, der liegt bei etwa 8000 deutschen Soldaten und weiteren kleineren Kontingenten aus 13 NATO-Staaten, die Deutschland zur Teilnahme eingeladen hat. Die Gesamtzahl dürfte deutlich unter 13.000 Soldaten liegen, bei der dann, wie vorhin ausgeführt, eine Einladung verpflichtend wäre, das Manöverbeobachter. Ganz sicher hat man aber Beobachter aus befreundeten und verbündeten Partnern eingeladen.
Sie haben die Bundeswehr erwähnt. Wenn Sie sagen, es sind 8.000 gewesen, aber insgesamt bleibt man unter 13.000, höre ich daraus, die Bundeswehr hat eine sehr, sehr große Rolle in dieser Übungsserie gespielt. Lassen sich daraus auch Schlüsse auf Einsatzbereitschaft und Führungsrolle ziehen?
Ja, Deutschland hat die Übung vorbereitet und Deutschland hat die anderen Nationen dazu eingeladen. In Person war es der Inspekteur unserer Marine, Admiral Jan-Christian Karg, der mit seinem Marinekommando in Rostock in diesem Jahr die Federführung für Quadriga hatte. Ja, man kann Schlüsse auf die Einsatzbereitschaft ziehen, deren Demonstration und die Demonstration der Fähigkeit zur schnellen Verlegung von Verstärkungskräften nach Litauen ist der Übungszweck, nicht mehr und nicht weniger. Und unter dem Dach und dem Szenario dieser Quadriga-Übung gibt es mehrere Teilübungen. Das erste ist die Verlegung von Teilen der Panzergrenadierbrigade 37 Freistaat Sachsen sowie unterstützender Truppenteile per Straße, Eisenbahn und per Seetransport ab Rostock nach Litauen. Zweitens die Unterstützung für deutsche multinationale Truppen bei ihren Verlegungen über die Drehscheibe Deutschland. Der Schutz und die Sicherung der Verlegung durch Heimatschutzkräfte, also Reservisten bei uns. Sicherung von Häfen, Sicherung von anderer kritischer Infrastruktur. Dann gab es zwei maritime Teilübungen. Einmal Northern Coast, dort wurde geübt, Minenräumen und Schutz der Seewege über die mittlere und südliche Ostsee mit etwa 40 Marineschiffen und Booten, multinational, nicht alle deutsch. Und dann eine Teilübung zur sanitätsdienstlichen Versorgung auf See, also Üben der Rettungskette über See, Verteilung der Übungsverwundeten auf zivile Krankenhäuser, dann eine Übung der Luftwaffe zur Unterstützung der Marineeinheiten und der Verlegung und letztlich auch noch eine Logistikübung zur Versorgung der Übungstruppe. Fast alle Übungsabschnitte gingen bereits im vergangenen Freitag zu Ende, nur die Panzergrenadierbrigade 37 unter Führung ihres Brigadekommandeurs General David Markus, die verbleiben noch bis Ende September in Litauen und üben mit ihren Unterstützungstruppenteilen die Verteidigung Litauens. Also insgesamt eine sehr realistische Übung mit einem klar defensiven Szenario und eine Übung, in der alle Teilstreitkräfte der Bundeswehr zusammenwirken müssen, zusätzlich mit Soldaten aus 13 NATO-Nationen.
Die Pressemitteilung der Bundeswehr über diese Quadriga-Übung spricht unter anderem auch davon, dass Drohnenabwehr konsequent geübt wurde. Jetzt haben wir sehr viel über Drohnen gesprochen in dieser Podcast-Folge. Die diskutierten Drohnenflüge von Russland in NATO-Gebiet haben, das ist, denke ich, eine der Essenzen, durchaus, naja, vielleicht Lücken in der Drohnenabwehr offenbart, vielleicht aber auch nicht. Weiß nicht, wie da genau Ihre Position ist. Aber gibt es die Möglichkeit, in so einer Übung jetzt auf solche aktuellen Ereignisse überhaupt noch zu reagieren? Oder reden wir hier ohnehin über völlig unterschiedliche Arten von Drohnen? Also wurde auf dieser Übung die Abwehr von anderen Drohnen, also von diesen First-Person-View-Drohnen zum Beispiel, geübt, während wir ja jetzt hier in diesem Podcast viel über die Gerbera und die eventuell auch Shahed-Drohnen gesprochen haben?
Also wenn ich jetzt sagen würde, dass die Bundeswehr in der Drohnenabwehr gut aufgestellt ist, dann würde ich jetzt lügen. Der Grund ist ja auch weithin bekannt. Es war auf der einen Seite diese unsägliche politische Diskussion über bewaffnete Drohnen, die auch verhinderte, dass die Bundeswehr rechtzeitig mit entsprechenden Waffen ausgerüstet wurde. Ja, auch mit bewaffneten Drohnen zur Drohnenabwehr. Es brauchte diesen Krieg, um auch die entscheidenden Teile der Politik zu überzeugen, dass bewaffnete Drohnen künftig auch zur Verteidigungsfähigkeit einer Armee gehören müssen. Und es war zweitens, das ist jetzt die militärische Seite, es war auch die im Nachhinein unsägliche Entscheidung aus 2011, die Flugabwehrtruppe des Heeres aufzulösen und den Flugabwehrpanzer Gepard, der ja das Mittel schlechthin ist gegen diese Shahed- und oder Gerbera-Drohnen und auch den Flugabwehr-Raketenpanzer Roland in alle Welt zu verscherbeln. Das ist eine ganz große politische und militärische Fehlentscheidung der letzten Jahre gewesen. Aber da wird ja jetzt energisch nachgesteuert, wollen wir nicht nachkarten. Aber ich wollte nur erläutern, wie ich da dazu stehe, zu den Fähigkeiten in der Luftverteidigung. Ja, jetzt muss man eben mit dem üben, was man heute hat. Und gegen Drohnen hilft ja manchmal auch das, was man hat. Also Bordmaschinenkanonen beispielsweise. 20 mm, 30 mm, 35 mm, Maschinengewehre, schultergestützte Flugabwehrraketen, elektronische Störer, Hubschrauber mit Bordmaschinenkanonen. Erleichtert wird das Ganze auch ein wenig durch die Multinationalität, denn die hilft immer, die Stärken des anderen zu nutzen, um eigene Defizite auszugleichen und dafür andere eigene Stärken einzubringen.
Gut, damit wären wir am Ende dieser Folge, dieser sehr drohnenlastigen Folge. Herr Bühler, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie die gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge am kommenden Dienstag, den 23. September geplant. Noch einmal mit mir, danach dann wieder mit Herrn Deisinger. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Ja, Wiederhören, Herr Erl. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und jetzt noch ein Hörtipp. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge hören Sie ein Thema in aller Tiefe mit Recherchen von Journalistinnen und Journalisten der ARD. Da geht es zum Beispiel um russische Agenten in der EU, um Rechtsextremismus oder auch darum, wie die Präsidentschaft Donald Trumps die USA und die Welt verändert. Neue Folgen von 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's täglich Montag bis Freitag, jeden Morgen ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt.